Es war letztes Jahr auf der A5. Da bin ich Richtung Frankfurt gefahren. Auf einer Raststätte, auf der Einfahrt einer Raststätte, bemerkte ich einen Polizisten. Leider hat er mich nicht an Jesus Christus erinnert. Er hatte eine auffällige, gelb leuchtende Farbe, Weste an. Ich guckte sofort auf die Straße. Ist was auf der Straße? Nein. Dann aufs Tacho, knapp über 100, also kann nichts anbrennen. Kaum habe ich es gedacht, schon blitzt es. Naja, dachte ich, knapp über 100 auf einer Autobahn, alles frei. Habe ich womöglich ein 100er-Schild übersehen? Nach einiger Zeit kam ein Brief mit einem Foto. 44 km/h zu schnell. Anscheinend war es ein 60er-Schild, das ich übersehen habe. Tja, und in meinem Kopf fing es an zu arbeiten. Was habe ich für Argumente? Was kann ich dagegen unternehmen? Wie kann ich der Strafe entgehen? Mir fielen einige Argumente ein, die ich ziehen würde. Zum Beispiel, die Straße war frei, da war keine Baustelle. Wem sollte ich es erzählen? Ich habe kein Schild gesehen. Zieht auch nicht. Auch schon gar nicht, dass ich eine Predigt dabei gehört habe beim Fahren. Es gab nichts, was ich aufführen könnte, um mich zu rechtfertigen. Meine Gerechtigkeit hatte solche Löcher. Schließlich musste ich die Konsequenzen tragen. Ich hatte es noch versucht, an dem Futter zu hängen, denn das Futter war schlecht. Es war kaum die Silhouette von meinem Gesicht zu erkennen. Ich versuchte, dem zu widersprechen, aber das hat auf die keinen Eindruck gemacht. Die hatten gleich einen Bescheid geschickt. Und so muss ich die Konsequenzen tragen. Gott sei Dank, bei Gott ist es anders. Auch Gottes Radare haben mich schon längst geblitzt. Und die Strafe ist dann noch viel härter und höher als bei deutschen Justizbehörde. Doch sorgte Gott selbst dafür, dass ich die Strafe nicht tragen brauche. Dass mir die Schuld nicht angerechnet wird. Gott selbst sorgt für meine Gerechtigkeit. Außerdem, die Gerechtigkeit Gottes ist eine Person. Die Strafe liegt auf ihm, schrieb schon Jesaja darüber. Jesus hat der Gerechtigkeit Gottes Genüge getan und somit jedem eine saubere Weste besorgt, ob wir sie anziehen oder beiseite liegen lassen, ist eine andere Frage. Die Bibel spricht nicht von einer weißen Weste, aber sie spricht von einem Panzer der Gerechtigkeit, den wir anziehen sollen. Epheser Kapitel 6, Vers 14. Zieht als Panzer die Gerechtigkeit Gottes an. Das ist die zweite Hälfte vom Vers. Es geht hier um eine Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Es wäre zu schade, wenn wir sie beiseite liegen lassen würden. Denn Gott hat sie für dich angefertigt. Außerdem steht das hier im Imperativ, das heißt in einer Befehlsform. Es ist Gottes Befehl an uns, dass wir es anziehen sollen, sonst können wir im Kampf nicht bestehen. Wozu brauchen wir die? Hier will ich auf meine letzte Predigt zurückgreifen, die ich am ersten Advent gehalten habe. Ich gehe nicht davon aus, dass ihr alles behalten habt, was ich da gesagt habe. Deshalb werde ich ganz kurz wiederholen. Ich habe gepredigt zum Thema Gott ist real. Einmal dahin alles drin. Unter anderem habe ich erklärt, dass dargestellt, dass die Bibel unser Universum in drei Herrschaftsbereiche einteilt. Da gibt es den Herrschaftsbereich der Menschen. Das ist das überall, wo der Mensch sich bewegen kann und worüber er entscheiden kann und das, was er in der Hand hat, was er verändern kann. Dann gibt es den Bereich Gottes, den Herrschaftsbereich Gottes. Der ist über alle Herrschaftsbereiche. Aber dazwischen gibt es noch einen anderen Bereich. Und der steht, der wird in einem Text beschrieben, der vor unserem Predigttext steht. Und den lese ich auch noch. Epheser Kapitel 6, Vers 12 und 13. Epheser 6, Vers 12 und 13. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen. Gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott euch für euch bereithält. Deshalb brauchen wir den Panzer der Gerechtigkeit. Der Bild ist das. Gottes Herrschaftsbereich ist da oben. Unser Herrschaftsbereich ist unten. Jeder Herrschaftsbereich, der über dem anderen angeordnet ist, engt den unteren ein und lässt ihn sich nicht ohne Ende auszubreiten. Gott, der Höchste, der hat keine Grenzen. Wir aber sind verschlossen unter diesem Herrschaftsbereich des Bösen. Doch Gott sei Dank, Gott hat einen Durchbruch geschafft. In Jesus Christus hat er diesen Herrschaftsbereich der Finsternis durchbrochen und uns den freien Zugang verschafft zu der Herrlichkeit, zu dem Herrschaftsbereich Gottes. Immer, wenn in der Bibel ein Deshalb steht, sollte man nach einem Weshalb davor suchen. In der Predigt hatte ich gezeigt, dass der Feind in unserem Herrschaftsbereich, den Gott uns eröffnet hat jetzt für sich, wo Gott sich mit uns verbündet hat, in diesem Herrschaftsbereich versucht der Böse immer wieder seine feindliche Basen einzurichten, um Land einzunehmen. Und dann sagt die Bibel, deshalb braucht ihr etwas, was nicht von dieser Welt ist, und zwar die ganze Waffenrüstung Gottes. Sieben Waffen werden hier aufgezählt. Ich werde nur über eine reden, weil uns die Zeit knapp wird. Und ich habe auch nicht mich vorbereitet, darüber über alle zu reden, weil es würde den Rahmen sprengen. Wichtig zu beachten ist, dass Vers 13 steht, die Gott für euch bereithält. Man kann nicht die Waffen, die Gott für uns angefertigt hat, ersetzen mit etwas, was wir selber uns basteln. Es wird nicht gut gehen. In unserem Fall bedeutet dies, dass wir zum einen nicht selber unsere Gerechtigkeit basteln können oder anfertigen. Auch nicht die Gerechtigkeit, die Gott bereithält, irgendwie verändern sollten. Wir sollten die einfach anziehen. Ich denke, beim Brustpanzer, wie der aussah, da brauche ich mich nicht länger aufzuhalten. Jeder von uns hat irgendwann mal schon ein Bild eines römischen Kriegers gesehen, der sowas gut aussehendes um den Brustkörper herum hatte, was ich mir vorstelle, aber sehr unbequem zu tragen war, das ihn aber schützen sollte vor den Verletzungen. Paulus nimmt ja auch nur die Rüstung eines römischen Soldaten, um zu veranschaulichen, etwas zu veranschaulichen, wie wichtig ist, alles anzunehmen, was Gott für uns bereithält. Dass wir anziehen, aneignen, anwenden, annehmen, was Gott uns gibt, was Gott uns zur Verfügung stellt. Gott nimmt uns ja nicht nur in seinen Herrschaftsbereich, um zu beobachten, wie wir uns so schlagen werden, wie wir so zurecht werden kommen in dem neuen Leben, sondern und wir tun gut daran, alles anzunehmen, was Gott uns gibt. Sonst würden wir in diesem neuen Leben nicht bestehen können. Heute geht es um die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Im Prinzip ist das ganz einfach. Es ist Gottes Gerechtigkeit. In Römer Kapitel 3, Vers 22 wird das kurz zusammengefasst, wie auch in vielen anderen Stellen der Bibel. Aber hier heißt es so, Römer 3, Vers 22, die Gerechtigkeit Gottes aus dem Glauben an Jesus Christus. Warum ist es so wichtig, Gottes Gerechtigkeit anzunehmen? Weil du nur das leben wirst, was du glaubst. Was du glaubst, das lebst du. Wenn du glaubst, dass bei der Fahrt auf einer Autobahn der Durchsage nach zu urteilen, dem Verkehrsfunk, dass nach der nächsten Ausfahrt ein Falschfahrer dir entgegenkommt, und wenn du das glaubst, dann wirst du die nächstmögliche Ausfahrt nehmen, um nicht denen zu begegnen. Und wenn du glaubst, dass heute mittags oder heute da unten oder auf der Adolfmeier unten geblitzt wird, dann wirst du nach dem Gottesdienst beim Runterfahren auf jeden Fall darauf achten, nicht schneller als 30 km/h zu fahren. Und wenn du glaubst, dass Gott nicht nur ein alter Mann irgendwo im Himmel ist, sondern durch den Heiligen Geist in dir wohnt, dann wirst du auch keine langweiligen Gebete mehr sprechen, die sowieso nur bis zur Decke gehen. Sondern dann wirst du auf dein Herz besonders Acht geben, um den neuen Einwohner da drin kennenzulernen. Früher, vor über 15 Jahren, habe ich ein Lied öfters gesungen, auch schon mal hier vorne mit den Kindern. Viele Kinder davon sind Erwachsene und haben schon selbst Kinder, die mit mir dann mitgesungen haben. Es ging so: Pass auf, kleiner Fuß, wo du gehst, und so weiter. Viele singen das Lied ja heute noch, ich nicht mehr. Ich würde heute das Lied nicht mehr singen. Nicht, weil ich mich zu alt für Kinderlieder halte. Ich meine, die Bibel stellt Gott anders dar. Die Bibel offenbart Gott in einem anderen Licht. Die Wahrheit ist, dass Gott jeden Glaubenden in eine liebevolle Vater-Kind-Beziehung aufnimmt. In Römer Kapitel 8, Vers 1 lesen wir, jetzt gibt es keine Verurteilung mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Das ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Ich kann mich erinnern, damals noch hatte ich Radio gehört, WDR 5, und da hat man dieses Lied auch im Radio vorgespielt. Genau dieses Lied. Während einer Reportage, wo man über sehr religiöse Menschen berichtet hatte, die Gott als den Aufpasser im Himmel sahen, der nur mit viel Beten und mit vielen guten Werken gnädig zu stimmen ist. Ich hatte zum ersten Mal damals an diesem Lied etwas Anstößiges gesehen. Nicht, weil ein Radio immer recht hat, sondern weil dieses Lied etwas verschweigt, nichts darüber aussagt, dass Gott ein Lächeln im Gesicht hat, wenn er auf die kleine Hand oder auf den kleinen Fuß herabschaut. Und tatsächlich ist es so, dass viele von uns nicht sicher sind, ob sie gut genug sind für den Vater im Himmel. Ob Gott Gefallen an ihm hat. Dahinter verbirgt sich ein Denken, das nicht von der Bibel geprägt wird. Denn die Bibel, in der Gott sich offenbart, wie er ist, zeigt, dass Gott Liebe in Person ist. Gottes Liebe und liebt nicht nur ab und zu, nicht nach Verdienst, sonst wäre es keine Liebe. Gott ist gnädig und barmherzig, geduldig und von großer Güte. Alle diese Eigenschaften Gottes sind vollkommen. Und wenn wir nur die Gnade herausgreifen, so ist das auch eine vollkommene Eigenschaft Gottes. Ohne Bedingungen, sonst wäre es keine Gnade. Gott übersieht die Zeiten der Unwissenheit und verschafft uns in Jesus Christus den Durchbruch, den Zugang zu seiner Herrlichkeit, indem er alle an Jesus Glauben zu seinen Kindern macht und somit uns die Gerechtigkeit Gottes schenkt. Ihr merkt, ich muss immer wieder lesen. Lasst euch bitte nicht daran stören. Denkt einfach, er hat es wieder noch nicht geschafft. Er schafft es nicht, frei zu sprechen. Aber hier geht es um eine Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Er macht uns zu seinen Gotteskindern und nicht zu Knechten oder Hilfsarbeitern, die einen Aufpasser brauchen, auf die er mit Missgunst herabschaut, um zu bestrafen, was verbockt wird. Was das im Einzelnen für uns bedeutet, Gottes Kind zu sein, das gilt es im Rest des Lebens und der Ewigkeit herauszufinden und zu erfassen. Auf jeden Fall kann der Tat Gottes, die er vollbracht hat, nichts hinzugefügt werden. Sie ist perfekt. Gott ist sogar treu und gerecht, wenn er uns die Sünden vergibt. Habt ihr das Wort gerecht wieder bemerkt? Das ist unser Thema. Gottes Gerechtigkeit. Jesus hat ein gültiges Werk vollbracht, worauf wir uns verlassen können, dass es genug Schutz bietet. Werden wir in diesem Bereich angegriffen? Oh, ich glaube schon. Denn wer von euch hat noch nie daran gezweifelt, dass er errettet ist, dass er vor Gott bestehen kann? Wenn jemand da ist, dann bitte ich um ein Handzeichen. Ich würde mich gerne von dir belehren lassen. Dafür brauchen wir den Panzer aber der Gerechtigkeit, um vor Gott zu bestehen. Eine Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Jemand sagte mal, wenn Satan dich an deine Vergangenheit erinnert, dann erinnere ihn an seine Zukunft. Um ihm zu widerstehen. Außerdem neigen wir dazu, Gott in gewisser Weise immer wieder auf Distanz zu halten. Gott ist ja ein sehr heiliger, der heiligste überhaupt und ein herrlicher Gott. Und so vielen scheint das unnahbar. Und wer bin ich schon? Ich bin ein Niemand, ein Nichts, ein sündiger Mensch. Kann es denn überhaupt möglich sein, dass so ein gewaltiger Gott, ein Schöpfer des Universums, mit mir etwas Persönliches zu tun haben will? Wie ich glaube, so lebe ich. Du und ich, wir werden uns so benehmen, wie wir glauben. Wenn wir glauben, dass Gott jemand ist, der auf Distanz zu uns geht und nur irgendwann mal im Himmel mit mir etwas zu tun haben will, da wird es in meinem heutigen Leben kaum was von Gott bemerkbar sein. Wie ich glaube, so lebe ich. Die Bibel sagt uns, korrigiert uns in dieser Hinsicht und sagt, wenn Gott uns zu seinen Kindern macht, dann will er es sich mit uns verbinden. Er möchte, dass wir uns mit ihm verbinden, mit ihm identifizieren, in seine Autorität und Kraft leben und handeln. Das ist natürlich etwas, was den Mächten und Gewalten, die in der Luft herrschen, nicht gefällt. Und deshalb brauchen wir den Panzer der Gerechtigkeit. Der Weg, von Sünde frei zu werden, ist nicht der, dass wir uns möglichst doll anstrengen, nicht mehr zu sündigen. Sünde meinen und möglichst viel Gutes zu tun. Wir schaffen es ja doch nicht, genug zu tun, sondern der Weg, von der Sünde frei zu werden, geht über Gottes Erkenntnis. Ich glaube, das lässt sich auch noch einfacher sagen. Wenn ich leben will, wie es Gott gefällt, muss ich nicht mehr so viel auf Sünde in meinem Leben Ausschau halten. Vielmehr muss ich nicht gegen Sünde kämpfen, sondern meine Aufmerksamkeit und meine Anstrengung darauf richten, Gott in meinem Leben zu erkennen, zu entdecken. Und je mehr ich in meinem Leben von Gott erkennen kann und ihn bemerken kann, umso weniger wird Sünde in meinem Leben Macht haben. Je mehr ich mich auf das verlassen werde, was Gott gab, umso weniger verletzlich wird mein Glaube werden. Der Unterschied liegt in der Ausrichtung. Worauf richte ich meinen Blick? Wen, was oder wen habe ich im Blick? Denn was du glaubst, das wirst du leben. In meiner letzten Predigt habe ich versucht, die Fülle zu zeigen, die Gott für die bereithält, die sich für ihn öffnen. Gottes Fülle ist wirklich etwas, was nicht zu klein gedacht werden darf. Es ist sehr wichtig, dass gläubige Menschen nicht irgendwann mal einen Level erreichen, wo sie meinen, jetzt habe ich Gott erkannt. Es klingt wahrscheinlich theoretisch, denn ich würde keinen einzigen Namen nennen können oder Menschen nennen können, der behauptet, er hätte Gott komplett erkannt. Allerdings kenne ich eine Menge von gläubigen Menschen, die mit ihrer Lebensweise bezeugen, dass sie sich wenig dafür interessieren, wie Gott ist, was Gott für sie bereithält, für das jetzige Leben. Oder sich wenig dafür interessieren, was Gott mit seinem Leben vorhat, welche Fähigkeiten Gott ihm geschenkt hat, wie Gott sein Leben verändern will. Man gibt sich halt zufrieden mit dem, was man schon erreicht hat. Was du glaubst, das wirst du leben. Ich habe vor circa 2 Jahren hier über die 4. Seligpreisung gepredigt. Da steht das, Matthäus Kapitel 5, Vers 6. Selig sind die Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit. Da haben wir das Wort wieder. Denn sie werden satt werden. Damals hatte ich schon gesagt, das gilt für jetzt und heute. Das Thema war damals, Hunger und Durst ist absolut notwendig. Auch da schon hatte ich gezeigt, dass die Gerechtigkeit Gottes und die Person Jesus Christus ein und dasselbe ist. Gott identifiziert sich damit. Jesus identifiziert sich mit der Gerechtigkeit Gottes. Denn im Vers 10, da lesen wir die letzte Seligpreisung. Und da heißt das, selig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Und dann im Vers 11 lesen wir wieder, selig sind die. Aber dann erwähnt Jesus nicht eine neue Seligpreisung, sondern wiederholt die letzte, die 8. aus dem Vers 10. Und da heißt das auf einmal, nicht wenn ihr um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, sondern da heißt das, wenn ihr um meinetwillen beschimpft, verfolgt und auf vielerlei Weise verleumdet werden. Jesus geht praktisch ins Detail, um die letzte Seligpreisung zu verdeutlichen. Jesus sagt damit, dass die Gerechtigkeit Gottes und er, seine Person, identisch sind. Viel wichtiger bei diesem Text ist zu verstehen und zu befolgen, was Jesus damit sagen will. Und zwar, dass nur der mit seiner Gegenwart gesättigt werden kann, der nach ihm, nach Jesus verlangt, der ein unbändiges Verlangen in sich trägt, um Gott mehr kennenzulernen. Nicht der wird gesättigt, der sowieso schon zufrieden ist, sondern den er es unbändig in die Richtung nach Gott zieht, der Hunger und Durst hat, mehr von Gott zu erfahren. Und unsere Gerechtigkeit wurde vor Gott in Jesus Christus. Eine Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Noch eine sehr wichtige Sache möchte ich erwähnt haben, bevor ich schließe. Wir haben jetzt bis jetzt gelernt, dass die Gerechtigkeit Gottes in der Person Jesus zu uns gekommen ist. Die Gerechtigkeit Gottes, die Möglichkeit ist, mit Gott in Beziehung überhaupt zu leben und zu bleiben. Die Gerechtigkeit Gottes, das Werk Gottes ist und deshalb vollkommen ist. Die Gerechtigkeit Gottes von den bösen Angriffen des Bösen schützt. Die Gerechtigkeit Gottes, das haben wir gelernt, muss angezogen werden. Sonst nützt sie uns nichts. Bleibt nur noch eins, wozu das Ganze? Die Bibel ist voll davon. Das ist im Prinzip das Evangelium. Wozu das Ganze? Ich habe eine Stelle aus dem gleichen Brief, wo die Waffenrüstung aufgeführt wird, aus dem Epheserbrief gegriffen und lese den einen Vers aus Kapitel 1, Vers 12 vor. Jetzt sollen wir mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit für alle sichtbar machen, wie alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus setzen. Dies ist schon so oft zitiert worden, dass wir womöglich vergessen haben, was es bedeutet. Und da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Aber es, keine Bange, es wird nicht mehr lange dauern. Vor ungefähr 1450 Jahre vor Christus, da hatte sich eine Horde, ich möchte sagen, eine große Gruppe von Menschen, ein ganzes Volk, irgendwo östlich von dem Berg Horab getroffen und wohnte in Zelten. Und Gott gab seinem Knecht Mose die Anweisung, noch ein Zelt zu bauen. Ein besonders aufwendiges Zelt. Gott begründete das: Ich will unter euch wohnen. Und als das Zelt fertig war, in einer aufwendigen Einweihungszeremonie, Einweihungsfeier, da lesen wir da, und Gottes Herrlichkeit erfüllte das ganze Zelt, die Stiftshütte. Später wiederholte sich das Ganze im Tempel bei Salomo, als der fertig war. Und da lesen wir wieder, und Gottes Herrlichkeit erfüllte das ganze Gebäude. Was damals geschah, lesen wir im Neuen Testament, geschah als Sinnbild für das, was Gott eigentlich vorhatte. Eine Vorbereitung auf das eigentlich Vorhaben Gottes. Für Gott ist es zu wenig, nur in einem Gebäude bei den Menschen zu wohnen. Gott will seine Herrlichkeit in jedes Herz des Menschen bringen. Gott hat sich das menschliche Herz, das geistliche menschliche Herz ausgesucht, um darin zu wohnen. Deshalb kam Jesus und erfüllte Gottes Gerechtigkeit. Deshalb zerriss der dicke Vorhang im Tempel, dass das Allerheilige trennte von den Menschen und machte es praktisch zugänglich für alle, als Jesus die Gottesgerechtigkeit erfüllt hatte. Und deshalb sagt Gott in der Schrift, dass er eine neue Wohnstätte gefunden hat, unser Herz. Und sagt: Ihr seid jetzt mein Tempel, in dem ich wohnen will. Jemand sagte mal, wenn Gott unseren Körper als Tempel sieht, dann ist das Herz das Allerheilige, wo Gott wohnt. Vielleicht brauchen wir deshalb einen Brustpanzer, einen geistlichen Brustpanzer für unser geistliches Herz, um es zu schützen. Denn schon in den Sprüchen steht: Mehr als alles hüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Amen. Ich schlage auf, dass wir aufstehen und ich noch mit uns bete. Gott, Vater, du bist aufs Äußerste gegangen, um sich uns zu nähern. Du hast uns in eine Beziehung mit dir gebracht, die sich sehen lässt. Danke dir, dass du uns auch alles gibst, um diese Beziehung, Vater-Kind-Beziehung zu bestehen und allen Angriffen des Bösen zu widerstehen. Danke, dass du dafür gesorgt hast, dass du uns eine ganze geistliche Waffenrüstung geschenkt hast, die uns schützt vor den Angriffen des Bösen. Und danke, dass du uns auch den Brustpanzer der Gerechtigkeit geschenkt hast. Und wir erklären uns bereit, den zu tragen. Wir wollen dich für alles verherrlichen. Amen.